Ja, das Thema ist mir recht kurzfristig zuteil geworden und ihr habt ja schon gehört, das ist eine Frage, eine rhetorische Frage natürlich, habe ich natürlich sofort spitz gekriegt. Deswegen mache ich es mal ganz kurz für die, die keine Zeit haben oder die Antwort schnell wissen wollen. Nein, der deutsche Föderalismus kann nicht friedensfähig gemacht werden durch die oder durch eine Friedensbewegung. Aber ich sage erst was zu dem Nein und dann nachher was zu dem Aber. Ich muss mich beeilen, ich habe nur eine halbe Stunde. Das heißt, ich kann hier wirklich nur skizzenhaft arbeiten, weil ich so ein paar Dinge natürlich ins Bewusstsein zurückrufen muss. Ansonsten verlasse ich mich dann voll auf die Diskussion. Gut, nein, aber sie kann es nicht, weil es erstmal die Friedensbewegung überhaupt nicht gibt. Das fasse ich jetzt ganz kurz zusammen. Da fehlt notgedrungen sehr viel. Vielleicht ergänzen wir es nachher, vielleicht ist es auch nicht so wichtig mehr. Deshalb nochmal kurz als Überblick. Es wird ja viel geredet von alter Friedensbewegung, neuer Friedensbewegung, neueste Friedensbewegung. Wenn wir von Friedensbewegung in der Bundesrepublik Deutschland, also zunächst erstmal Westdeutschland reden, müssen wir da verschiedene Phasen unterteilen. Die erste Phase ist sicherlich, wären die 50er und 60er Jahre, als es in der Bevölkerung Widerstand gegen die Remilitarisierung gab, gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, Bundeswehr und so weiter. Dann natürlich auch international, also Drohung des Atomkriegs, da gab es die Kampagne Stopp den Atomtod, die von Gewerkschaften, SPD, aber auch Linken, Linkerinnen getragen wurde. Das wäre also nach dieser Terminologie die eigentliche alte Friedensbewegung, die es in der Form nicht mehr gibt und nicht mehr geben kann, weil diese Konfrontation, die zu ihrem historischen Entstehen geführt hat und die dafür gesorgt hat, dass der deutsche Imperialismus damals verkleinert und von den Alliierten, von den Westalliierten zumindest unter Druck gehalten, gar nicht so gern konnte, wie er wollte. Das heißt, wir müssen später auf jeden Fall schon mal einen Schnitt einziehen, dazu komme ich gleich. Vorher muss man noch eine andere Phase erwähnen, das sind die 80er Jahre, also die eigentliche neue Friedensbewegung, so hat sie sich damals in Abgrenzung zu den 50er und 60ern genannt, also insbesondere gegen die NATO-Doppelrüstungsbeschlüsse, aber auch gegen die sowjetischen Antworten darauf. Diese Friedensbewegung war breit, das betraf Hunderttausende, da wurde zu zentralen Orten, zu Demonstrationen mobilisiert, die tatsächlich Hunderttausende auf die Straße brachten. Es war eine sehr heterogene Bewegung, da waren von Kommunisten, der DKP, bis hin zu harschen Antikommunisten, bis hin zu Leuten, die sich ein wiedererstarktes, damals neutral genanntes Deutschland gewünscht haben, alle möglichen Leute dabei. Es war also dem Charakter nach eine kleinbürgerliche Bewegung. Da haben die Grünen eigentlich ihre historischen Wurzeln. Wir wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Wir wissen auch, was von dieser Friedensbewegung übrig geblieben ist. Nämlich auch nach 1989, 90 nichts oder nicht viel. Wenn man da überhaupt eine Kontinuität über die Konterrevolution hinaus annehmen will, dann hat zumindest der politische Flügel dieser alten Friedensbewegung den ersten Angriffskrieg des deutschen Kapitals nach dem Zweiten Weltkrieg entfesselt, nämlich gegen den gegen Jugoslawien. Das war eben das Personal, SPD und Grüne, was in dieser Bewegung tatsächlich auch groß geworden ist. Ich sagte schon, notwendiger Einschnitt, Konterrevolution 1989, 90. Selbst wenn sich die Menschen, die Slogans und die Formen nicht geändert haben, hat sich der Charakter geändert, zwangsläufig, weil der deutsche Imperialismus Flügel geworden ist. Das ist tatsächlich der erhebliche Unterschied. Eine Argumentation, die sie noch in den 80er Jahren angestreckt werden konnte. Wir wissen natürlich heute, dass sie falsch war, aber meines Erachtens war es in den 80ern legitim, zumindest darüber nachzudenken, ob es in Ansatz gegangen werden kann, wie ihn die DKP damals diskutiert hat, zum Teil umgesetzt hat, zum Teil nicht umgesetzt hat, nämlich die Argumentation, dass es unter Dominanz der USA als imperialistischer Führungsmacht gegen das sozialistische Lager gelingen kann, mit Teilen des Bürgertums außerhalb der USA hin, anderen imperialistischen Ländern vielleicht sogar, ein Bündnis zu schließen, um bestimmte extremste, gewalttätigste Formen erstmal zurückzudrängen. Es ist gescheitert, wir wissen das, aber dieser Debatte wäre heute auch völlig die Grundlage entzogen. Das ginge nicht mehr, man kann nicht mehr in der Form davon ausgehen, dass das deutsche Kapital von irgendwem irgendwelche Fesseln auferlegt bekommt. Gut, das nur mal als kurzer historischer Einblick. Nach 1990, ich habe schon gesagt, der Kniefall dieser 80er-Jahre-Friedensbewegung war der Jugoslawienkrieg. Das war auch die Zeit, in der ich selbst politisiert wurde, das also natürlich nur in kleinem Ausschnitt mitbekommen habe, was von dieser einst so sich mächtig darstellenden Friedensbewegung geblieben ist. Es war so gut wie nichts. Gegen den Jugoslawienkrieg hat man kaum noch jemanden auf die Straße gekriegt. Bei den Grünen nichts, bei der SPD nichts. Das ist ja klar, die haben die Regierung gestellt, die den Krieg geführt haben. An der Basis gab es natürlich immer Leute, die ausgeschert sind, völlig klar. Wir standen ganz konkret mit einem letzten Häuflein Kommunisten und mit pazifistischen Christen auf der Straße. Das waren die Kräfte, die sich konkret mobilisieren ließen, 1998, 1999, als es dann losging. Von der Friedensbewegung war tatsächlich nichts mehr zu sehen. Jetzt müsste man der Korrektheit sagen, es gab aber doch noch eine Friedensbewegung, und zwar auch eine ziemlich mächtige, in den 90er Jahren oder in den 2000ern genau genommen, nämlich gegen den US-Irak-Krieg unter George W. Bush. Eine staatlich finanzierte Friedensbewegung. Da gab es schulfrei, da gab es flächendeckend bundesweit schulfrei zu zentralen, letztlich staatlich ausgerichteten Anti-US-Kriegsveranstaltungen. Der Bewegungscharakter ist unbedingt erfüllt. Wenn wir uns die Teilnehmerzahlen angucken, die damals auf die Straße gebracht wurden, war das mit viel größerer Berechtigung eine Bewegung als die sklerotischen Reste der alten Friedensbewegungsorganisationen, die es heute noch gibt. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Das darf man, glaube ich, nicht unterschlagen, weil diese staatliche Anti-US-Kriegsbewegung hat in den Köpfen was verursacht, hat auch vielleicht zum Teil ein letztes Restbewusstsein, was noch über den Charakter von Kriegen, das ist jetzt an anderen Gelegenheiten hier schon, muss ich nicht wiederholen, noch vorhanden war. Da ist tatsächlich dann ganz viel nivelliert worden, weil man sich mit dem Segen der Bundesregierung gegen US-Kriege stellen durfte. Gleichzeitig aber implizit, wobei ich mir sicher bin, dass das viele gar nicht gewollt haben, aber trotzdem gemacht haben praktisch, hinter den Kurs der Bundesregierung gestellt haben, die andere Kriege fährt, die nicht für Frieden steht, die aber im Zweifel selbst entscheiden will, welche Kriege sie zieht und die nur Kriege führen will, die ihr was nutzt und nicht den USA. Das ist ihnen damals gelungen. Das ist tatsächlich der Genickschlag, glaube ich, gewesen für die letzten Reste dieser alten Bewegung, die es da noch gab, die dem natürlich auch ideologisch gar nichts entgegenzusetzen hatten, weil sie da überhaupt keine Analyse hatten, was denn über reine pazifistische Slogans hinausgegangen wäre, was denn in den 80ern angestrengt wurde. Gut, dann den nächsten großen Schritt, und da wären wir jetzt in der Jetztzeit, damit würde ich diesen historischen Teil dann beenden, müssten wir die Zuspitzung der Lage seit ungefähr 2014 erwähnen, also vor allem die zunehmende Aggressivität gegenüber Russland. Das hat sehr viel in Bewegung gesetzt. Gleichzeitig ist die Lage der Linken so, wie sie ist. Das muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht nochmal in schwarzen Farben plastisch malen. Das heißt, wenn keine linken Kräfte da sind, die Unmut, der in der Bevölkerung auch spontan entstehen kann, wie eben in diesem Punkt, vor allem in der ehemaligen DDR, aber nicht nur dort. Es gibt einfach eine Menge Menschen, ich würde nach meiner Einschätzung sagen, die Mehrheit der Bundesbürger, die keinen Bock auf Krieg mit Russland haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche haben Angst, manche sehen die Russen nicht als Feinde, weil sie sie anders erlebt haben. Es gibt ein Bündel an Motiven, aber tatsächlich, und das wäre ja für das ganze Thema Friedensbewegung erstmal eine grundsätzliche Feststellung, gibt es allen Umfragen zufolge, so gut und schlecht die jetzt auch sind, und man sich auch prinzipiell über deren Charakter streiten kann, immer Mehrheiten für Frieden. Das heißt, egal worum es geht, sei es der Afghanistan-Einsatz, sei es die NATO-Sperrspitze in Osteuropa gegen Russland, egal zu was die Bevölkerung gefragt wird, ist es immer deutlich mehr als 50% der Menschen, die sich Frieden wünschen. Das ist erstmal eine wichtige Feststellung. Das heißt, für das Kapital ist das auch ein Problem. Die wollen ja durchaus eine Massenbasis, die ihre Angriffskriege auch emphatisch nachempfindet, ideologisch gerechtfertigt für sich bekommt und so weiter und so fort. Diese Vermittlung gelingt anscheinend nicht. Damit ist für uns jetzt noch kein großer Blumentopf gewonnen. Das muss man gleich dazu sagen, weil die Leute ja nicht automatisch, nur weil sie Zweifel haben, zur Vernunft kommen. Aber es ist doch als Möglichkeit, Politik zu machen, erstmal, glaube ich, eine wichtige Feststellung, auch zur Einschätzung des Bewusstseinsstands der Menschen. Nun war es 2014 tatsächlich aber so, dass der Unmut da war, meines Erachtens vor allem an einer tatsächlich monotonen, einhämmernden Berichterstattung der Massenmedien entzündet. Das haben die Menschen mehrheitlich so nicht mehr schlucken wollen. Aber es gab keine Kräfte, die das organisieren konnten, beziehungsweise keine progressiven, keine linken Kräfte. Natürlich gab es Kräfte, die da waren und zugegriffen haben. Das ist ja immer so. In diesem Fall war das eine bunte Melange aus Kräften, die aus dem Nichts kamen eigentlich, die man vorher nicht groß kannte oder die zumindest in der öffentlichen Politik keine Rolle gespielt haben. Ich habe da in den letzten beiden Jahren was zu gesagt, deswegen wiederhole ich das jetzt hier nicht. Ich möchte das nur kurz mit der Feststellung verbinden, dass wir, glaube ich, sehr ernst nehmen müssen, was da passiert, weil es verweist auf grundlegende Verschiebungen innerhalb der Bourgeoisie. All diese Erscheinungen passieren ja nicht losgelöst. Wenn Menschen auf die Straße gehen, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen und sofort das professionelle Equipment hingestellt bekommen, die Bühnenwagen mit Verstärkeranlagen, die Ordnerdienste und so weiter, dann sind da selbstverständlich Kräfte am Werk, die irgendwas erreichen wollen und die sich nicht ohne Grund genau angucken, was sich auf der Straße tut. Diese sogenannte neue oder neueste Friedensbewegung, wie sie sich dann genannt hat 2014, die Montagsmahnwachenbewegung mit all ihren Verästelungen, existiert in der Form nicht mehr, ist an inneren Widersprüchen gescheitert, hat auch mehrere Neuauflagen, Friedenswinter und so weiter, nicht überlebt. Nichtsdestotrotz würde ich davor warnen, das Phänomen gering zu schätzen. Da wurden aus dem Nichts tausende Leute mobilisiert und auch zum Teil politisiert. Die sind auch nicht unbedingt weg. Das heißt, man wird das weiter im Auge behalten müssen. Gut, soweit nur zu dieser historischen Komponente. Ich würde jetzt eingehen auf das von mir schon erwähnte Herausbilden unterschiedlicher Lager in der Bourgeoisie, beziehungsweise so neu sind die eigentlich nicht. Sie profilieren sich derzeit, können sich überhaupt erst wieder profilieren, nach vielen Jahrzehnten, in denen der deutsche Imperialismus gehemmt war, von außen gehemmt war. Man kann sich da jetzt über die Begriffe streiten, die man ihnen gibt. Ich sage das immer, das eine ist eine Selbstbezeichnung, das eine würde ich sagen, sind die Transatlantiker, der Teil der Kapitalfraktion, die vor allem auf Handel und politisches Bündnis mit den USA und dem verbündeten Block setzt. Die haben gewichtige Argumente. Gutteil des deutschen Exports geht dahin. Gutteil der Investitionen, die hier gemacht werden, kommen daher. Also das ist tatsächlich schon die politische Strömung, die die Kapitalfraktion vertritt, die derzeit den größten Schnitt macht. Da muss man, glaube ich, nicht groß drüber spekulieren zurzeit. Aber da verschieben sich natürlich Dinge. Also erstmal, wir haben es ja vor allem bei Jörg vor zwei Tagen schon gehört, China wird immer wichtiger. Der Block Deutschland, Eurasien bis China, vor dem der US-Stratege Brzezinski gewarnt hat, das hatte ja auch Jörg zitiert, ist natürlich nicht entstehen, das haben wir jetzt ja auch schon durchanalysiert, aber es gibt natürlich immer stärkere Teile der Bourgeoisie, die sagen, da können wir einen guten Schnitt machen. Und wenn die Rivalität zwischen USA und China sich verstärkt, ist das für Deutschland doch nur positiv, weil in einem eskalierenden Handelskrieg, wo die sich mit Importzöllen zuschütten, kann Deutschland als Apostel des Freihandels auftreten und eben all das einheimsen, was die Konkurrenz da mehr oder weniger freiwillig geräumt hat. Diese Strömung gibt es. Natürlich gibt es auch die Strömung, die auf ein gutes Verhältnis zu Russland setzt. Das ist eine Minderheitenströmung. Wir sehen das in der Politik. Die setzt sich nicht durch derzeit. Aber sie ist alt. Sie ist so alt wie das deutsche Kapital selbst. Und sie ist vorhanden nach wie vor. Ich würde sagen, eigentlich in allen Parteien. Das kann man nicht am Parteibuch festmachen. Es gibt Ad-hoc-Koalitionen, die sich da bilden. Es gibt aber auch historisch gewachsene Thinktanks, Strukturen, Lobbyisten, Organisationen aller Couleur, die sich in die jeweilige Richtung dann betätigen. Dass die Institutionen der Atlantikbrücke, der Transatlantiker bekannt sind und die der anderen Fraktionen nicht, sagt natürlich ein bisschen was aus über die Kräfteverhältnisse. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht aufbröseln. Fakt ist aber, in diese zunehmende Auseinandersetzung innerhalb der Bourgeoisie, wo man denn am besten investieren kann und wo man expandieren soll, diese Auseinandersetzung wirkt natürlich in die Reste der Friedensbewegung voll und kann nicht hinein. Denn die Frage ist hier im vorangegangenen, in der Referatsfragestellung angeklungen. Die Mehrzahl der Menschen, das muss ich jetzt nicht wiederholen, haben Sie jetzt nochmal sehr plastisch gesagt, folgt natürlich dem, was die Meinung der Herrschenden als herrschende Meinung vorgibt. Das ist, glaube ich, erstmal die grundsätzliche Bedingung, die wir da annehmen müssen. Die deutschen Massenmedien gefallen sich gerne darin, die USA als Kriegsverbrecher zu entlarven. Das ist kein Widerspruch zur eigenen imperialistischen Politik, sondern es greift einen Nerv auf, den ich tatsächlich als die ideologische Klammer über derzeit alle Klassen der Bevölkerung, in Nuancierung natürlich, sehen würde, nämlich den Anti-Amerikanismus. Das ist die Ideologie, die ist mehrheitsfähig in der deutschen Bevölkerung. Das ist tatsächlich eine querfronttaugliche Ideologie, weil da Linke gewonnen werden können. Linke mit wenig Bildung oder mit unzureichender Bildung, denen eben genau das eingetrichtert werden kann. Washington Hauptkriegstreiber Nummer 1. Und ich erwähne es nur am Rande, das ist jetzt keine Spur, der ich hier groß nachgehen möchte, zudem ich glaube, dass es nicht unser Job ist, dort entlarvend tätig zu werden. Aber Russland als politischer Akteur wird stärker präsent, macht mittlerweile das, was die Imperialisten mit einer Selbstverständlichkeit schon immer machen, sich nämlich auch in die Innenpolitik anderer Länder einmischen. Und die russische Seite hat dort natürlich Interesse, diese Widersprüche zu verstärken und herauszukitzeln. Unterstützt innerhalb dieser Strategie aber auch Kräfte, die alles andere als links und progressiv sind. Da kennen die nichts. Aus dem Grund, weil die Linke nicht stark genug ist. Das muss man dazu sagen. Wäre die Linke in der Lage, antimilitaristisch tätig zu werden, wären wir da selbstverständlich auch ein Bündnispartner und auch aus guten Gründen, weil wir dem deutschen Kapital die Niederlage wünschen müssen, weil wir den imperialistischen Krieg in letzter Instanz in einen Bürgerkrieg verwandeln müssen. Das ist unsere historische Mission. Aber wir wissen, der Bildungsstand der Linken ist am Boden, ist marginalisiert, ist zertrümmert. Das heißt, solche Theorien wie, ich muss es jetzt wirklich nicht mehr plastischer machen, als Hansi schon gesagt hat, irgendwo zwischen Cyberspace und USA lauert das Böse, befeuert durch ironischerweise Hollywood-Filme in erster Linie, die genau diese Mythen speisen und lehren. Ich sage jetzt mal Stichwort Matrix und sonst irgendwas, was es da alles gab. Ein abstrakter, übermächtiger Feind, den man dann vielleicht nur noch in Kapitalströmen lokalisieren kann oder in Rothschilds oder Rockefellers oder was es da dann an düsteren Verbindungen im Hintergrund gibt. Und politischen Kräften, die teils aus uraltem Antrieb, teils aus neuer Motivation mit diesen Theorien hausieren gehen und denen eine Massenbasis zu verschaffen suchen. Das ist, glaube ich, für uns wirklich ein ernsthaftes Problem, weil selbstverständlich der Unmut, der da ist und der immer wieder wächst und sich aus sich selbst heraus regeneriert, abgefangen wird, bevor wir überhaupt greifen können, bevor Leute überhaupt zu uns rankommen. Gut, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, vielleicht kommen wir zum Schluss noch zu so ein paar kleinen Überlegungen, wie man die Sache, die Agitation besser machen kann. Wäre dringend nötig, glaube ich. Gut, die zweite große Auseinandersetzung, die tobt neben dieser oder mit parallel zu dieser Blockbildung in der Bourgeoisie zwischen den Transatlantikern und den, ich würde sagen, Eurasiern, die Richtung China, Russland orientieren, findet ja auf bundespolitischer Ebene auch eine Entscheidungsschlacht statt. Die jetzt sieht zurzeit gerade nicht mehr so gut aus, es sah mal besser aus, es kann sich wieder ändern, nämlich um Rot-Rot-Grün. Das Ziel 2017, Rot-Rot-Grün als Bundesregierung auf die Beine zu bringen, ist ja zwischenzeitlich mal aus allen drei Parteien formuliert worden. Es gab sogar Spitzentreffen von Parlamentariern von allen drei Parteien, die sich mit diesem Ziel im Bundestag getroffen haben, mehrmals, zu verschiedenen Gelegenheiten. Auch der Kanzlerkandidat Schulz hat sich in diese Richtung mal geäußert, bevor ihm drei Wahlen flöten gegangen sind. Jetzt rudert er wieder ein bisschen zurück. Also es ist ganz schwer, da irgendwie Prognosen zu machen. Ich erinnere trotzdem nur noch mal daran, ganz praktisch hätte Rot-Rot-Grün heute, jetzt hier, heute eine Mehrheit im Bundestag. Die könnten die Regierung stürzen und selbst eine stellen. Also ganz so abstrakt ist es nicht. Sie haben eine Mehrheit. Ob sie die bei der nächsten Wahl erstens noch haben und zweitens nutzen können und wollen, ist eine völlig andere Sache. Ich habe keine Glaskugel, aber ich bin trotz meiner Arbeit bei einem als radikal verketzerten Blatt trotzdem immer mal wieder in der Lage, da auch was aufzuschnappen von solchen Auseinandersetzungen hinter den Kulissen. Das ist tatsächlich in der Linken bei vielen als so eine Art letzte Chance wahrgenommen worden. Jetzt kommen wir da rein, jetzt können wir. Und die Leute haben ja durchdekliniert, was sie bereit sind, dafür aufzugeben an programmatischen Inhalten oder Bestandteilen ihrer Politik. Also ich würde davon abraten zu sagen, und das ist endgültig gestorben, auch 2017 ist nicht der Weisheit letzter Schluss, es wird weitere Wahlen geben. Und für das Kapital ist natürlich die Linke potenziell immer eine Option. Wenn man die in die Regierung einbindet, kann man Widerstände brechen, die man bisher noch nicht gebrochen hat. Das werden Sie sehen, das werden Sie sich nicht entgehen lassen. In der Linken gibt es Kräfte, die empfänglich sind für derartige Verlockungen, also für Machtpositionen innerhalb des parlamentarischen Betriebs, unter Inkaufnahme von programmatischen Kompromissen. Das heißt, auch dort wird diese Auseinandersetzung geführt und getragen, denn es geht ja letztlich um den Eintrittspreis in eine bürgerliche Regierung, nämlich die Stellung zur Bundeswehr einsetzen. In anderen Fragen, das ist der Linken bereits signalisiert worden, könnte es kleine Zugeständnisse geben, wie so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze auf 500, 600 Euro. Also alles Peanuts, aber was man dem Wähler verkaufen kann. Wo es kein Entgegenkommen gegenüber der Linken geben wird, ist die Militarisierungspolitik des deutschen Kapitals. Wenn die Linke regieren will, muss sie diese Kröte schlucken. Und es gibt in der Linken Leute bereit, die bereit sind, das zu tun. Ich bin nicht Mitglied der Partei, ich kann das nicht genau beurteilen, wie die Kräfteverhältnisse da jeweils aussehen. Ich würde sagen, nach den letzten Landtagswahlen hat diese rot-rot-grün Befürworter Fraktion einen Rückschlag erlitten. Wollen wir schauen, was sich da bis zum September alles tut. Also Frage Krieg, Frieden für das deutsche Kapital, Eintrittspreis in parlamentarische Teilhabe, in die Möglichkeit mit zu regieren. Das ist ja sowieso die grundsätzliche Frage, seid ihr an der Macht oder seid ihr an der Regierung? Die Linke würde es sowieso ja nur an die Regierung schaffen, nicht an die Macht. Und auch das nur mit erheblichen Zugeständnissen oder Kompromissen unter den herrschenden gesellschaftlichen Umständen, wo sich tatsächlich kein progressiver Block in irgendeiner Form formiert, der mit weitgehenden demokratischen Forderungen zum Beispiel die Herrschenden treiben könnte. Das ist derzeit, da schließe ich mich meinen Vorrednern in der vorangegangenen Debatte an, nicht der Fall. Wir haben alles andere als eine revolutionäre Situation. Gut, jetzt will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich habe noch 10 Minuten ungefähr. Der deutsche Imperialismus versteht sich seit alters her, obwohl er derjenige ist, der zwei von zwei Weltkriegen entfesselt hat, sich als Friedensapostel hinzustellen und sich diese Rolle auch abkaufen zu lassen. Das hat mehrere Gründe. Also wir kennen die historischen Gründe, wie Niederlage im Ersten Weltkrieg mit den darauf folgenden Entente-Bestimmungen zur Abrüstung und so weiter. Wir kennen die Bestimmungen der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht zuletzt das Verbot, Atomwaffen zu besitzen. Das heißt, der deutsche Imperialismus ist einer der wenigen, wenn man jetzt bei Japan war, sagt, man weiß es nicht genau, der keine Atombomben hat. Ihm fällt also quasi automatisch die Rolle zu, sich als globaler Gegner von Atomwaffen zu inszenieren. Das macht er meistens, auch nicht immer interessanterweise. Manchmal scheitert auch an der deutschen Stimme in der UNO wieder mal irgendein Ansinnen, jetzt alle Atomwaffen zu ächten, die natürlich witzlos, aber ehrenwert sind. Meistens aber nutzt der deutsche Imperialismus diese ihm aus der Schwäche zugefallene Rolle sehr gerne aus und zeiht alle anderen, die sich dieser Waffe bedienen oder die sie besitzen wollen. Das müssen übrigens nicht immer die USA sein. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, als der damalige US-Präsident Jacques Chirac mit einer PR-Nummer versucht hat, irgendwie sein Atombombenarsenal zu testen und zu modernisieren. Was hier da los war, das hatte schon so einen Vorgeschmack von den Anti-George-Bush-Demos. Damals hieß es Fuck Chirac und alle waren gegen die Atombombe. Die deutsche Regierung vorneweg. Fiel ja auch leicht, sie hatte ja keine. Genauso wie man früher gut gegen Kolonien sein konnte, wenn alle welche hatten, nur man selber nicht. Ne? Das ist... Sie nutzen das aus, sie nutzen das geschickt aus und sie haben da Erfahrung drin, aus dieser Position der relativen Schwäche heraus propagandistische Vorteile zu ziehen, sich auch zum Teil fortschrittlichen Regierungen in der Welt anzubieten als Bündnispartner gegen andere Imperialisten. Wir wissen auch aus der Geschichte, wie das ausgegangen ist. Der Deal mit den Deutschen hat nie funktioniert. Die waren immer letztlich diejenigen, die zugegriffen und sich alles genommen haben, was sie gekriegt haben, auch bei ehemaligen Verbündeten. Insofern ist das natürlich eine törichte Hoffnung. Auch da muss man, glaube ich, aufklären, uns die Friedensunfähigkeit und die besondere Aggressivität des deutschen Imperialismus immer wieder herausstreichen, auch gegenüber den Freunden und Genossen im Ausland, die das oft ebenso nicht mitkriegen, wo oft die Propaganda sich auch sehr einseitig auf die USA einschließt, selbst in Ländern, wo die USA tatsächlich de facto nichts zu sagen haben, aber Deutschland, dort sind es dann wieder die in deutscher Hand vertretlichen Pressekonzerne, die trotzdem den Unmut auf die USA lenken. Wir haben da diese Aufgaben und da lauern auch sehr große Gefahren, so würde ich das einschätzen. Ein bisschen hat man das jetzt neulich gesehen an der Eskalation um Nordkorea und US-Präsident Trumps Drohung gegen die Demokratische Volksrepublik Korea wegen angeblicher Vorbereitung von Atombombentests, die dann wohl doch nicht stattgefunden haben, was ich weiß. Wenn man sich diese Berichterstattung also ein bisschen gründlich angeguckt hat, wusste man eigentlich gar nicht mehr, wer jetzt da der schlimmere Irre ist, ob das Kim Jong-un ist oder ob das Donald Trump ist. Also die deutschen Medien haben sich da zumindest nichts genommen und sich auch nicht eindeutig festgelegt. Also da haben wirklich zwei Irre, so nach Lesart der Bild, Spiegel oder FAZ, drum gewetteifert, zuerst den roten Knopf zu drücken. Dann wurde auch mal genüsslich vorgerechnet, wie hoch dann eigentlich der US-Rüstungsetat gegenüber dem Nordkoreas ist. Wir wissen jetzt also dank deutscher Massenmedien, dass Nordkorea ein friedliebender Staat ist, der sehr wenig Geld in Militär investiert, ein armes Land, was obendrein zusieht, dass es nicht allzu viel für Militär verpulvert. Das ist schön zu wissen, finde ich. Gleichzeitig weiß jetzt auch jeder, dass der US-Militäretat noch mal 100-mal so hoch ist wie der Deutschlands, denn das wurde immer als kleine Größe mit unten eingeblendet, damit die Leute irgendwie eine Rückkopplung haben und ihre Lehren daraus ziehen können. Es geht ja nicht um Nordkorea. Also auch da, die Stellung der USA als ich würde sagen, ehemaliger Primus Inter Pares, als imperialistische Führungsmacht vor anderen Imperialisten. Aus dieser Position der Stärke kommen sie ja und da haben sie ja noch einiges, was sie im Gepäck haben, zum Beispiel diese riesige Militärmaschinerie. Diese Position als Stärkster schafft für den deutschen Imperialismus wieder eine Möglichkeit anzugreifen und er macht das hemmungslos. Anti-Amerikanismus, habe ich nicht ohne Grund gesagt, ist meines Erachtens die ideologische Klammer über alle Klassen und Schichten der Bevölkerung hinweg, aus unterschiedlichsten Gründen. Bei der Monopolbourgeoisie ist es, glaube ich, eingängig, da muss man nicht drüber diskutieren. Die sind gegen jeden, der in Konkurrenz macht. Dem Kleinbürgertum wird eingeredet, hier drohen amerikanische Verhältnisse, hier droht Kulturverfall, hier droht Kaugummi-Imperialismus, hier droht McDonalds-Zwangsernährung für jeden, Fettleibigkeit und was weiß ich nicht alles. Der Arbeiterklasse wird weisgemacht, wir laufen in Gefahr, amerikanischen Hire-and-Fire-Verhältnissen ausgeliefert zu werden. Heuschreckenschwärme fallen über uns her, das spekulative Kapital. Also wir kennen all diese Sprüche, die sind nuanciert und differenziert für jede Zielgruppe und sie funktionieren. Sie funktionieren richtig gut, weil der Unmut in der Bevölkerung da ist und weil wir nicht da sind und den Leuten sagen können, wohin sich ihr Unmut denn richten soll, damit er überhaupt praktisch werden kann. Das ist, glaube ich, das Grunddilemma, in dem wir hier stehen und über das müssen wir diskutieren. Gut, ich habe vorhin gesagt, ich habe nicht nur ein Nein, sondern auch ein Aber anzubieten. Dazu komme ich jetzt. Kann eine Friedensbewegung den deutschen Imperialismus friedfertiger machen? Ich würde sagen, nein. Was aber möglicherweise dazu führen könnte, dass dem Imperialismus Fesseln angelegt werden können, er gehemmt werden kann in der Aggressivität seiner Expansion, ist eine antimilitaristische Bewegung, die nicht losgelöst von Klassenfragen existiert. Das, glaube ich, ist die Antwort, die man geben kann, auch wenn es heute ferner denn je scheint. Auch da, ohne jetzt einen historischen Exkurs anschieben zu können, ich habe nur noch 5 Minuten, das gab es schon mal, das hatten wir schon mal. Es gab schon mal eine deutsche Arbeiterbewegung, die in der Lage war, große antimilitaristische Kampagnen zu starten und praktisch dafür zu sorgen, dass der imperialistische Krieg geschwächt wurde. 2 prominente Beispiele, beide aus der Zeit der Weimarer Republik, als unter Führung der KPD sowohl gegen die Interventionskriege der frühen Sowjetunion mobilisiert wurde, als auch später, das war ein Schwerpunkt der KPD über 10 Jahre hinweg, ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten, hat aber die Genossen sehr beschäftigt. Solidarität mit den revolutionären Kämpfen in China, wo es tatsächlich Massenveranstaltungen gab mit hunderttausenden Teilnehmern in Berlin, die den Slogan, den wir ja vorhin gehört haben, getragen haben, Revolution statt Krieg. Die klargemacht haben, wenn wir hier als klassenbewusste Arbeiter unseren Teil dazu beitragen, dass eben Rüstungstransporte nicht abgelöscht werden können, dass die Züge nicht losfahren können, dass so viel Zucker im Tank ist, dass der Panzer nicht rollt, dann erhält das erstmal den Imperialismus natürlich noch nicht auf, weil es noch keine Revolution ist. Aber es ist einer der Schritte dahin, vielleicht einer der ersten Schritte dahin. Insofern würde ich sagen, man sollte den oft naiven Unmut der Leute, die oft schrulligen Vorstellungen vollgeladen, oft mit esoterischen Klimbim und mit pazifistischen oder religiösen Vorstellungen, man sollte das nicht unterschätzen. Man sollte zusehen, dass man, wo man kann, an diese Leute herankommt, bevor andere falsche Leute an sie herankommen. Denn sind sie erstmal gegen uns gewendet, haben wir sie verloren und sie werden unsere erbitterten Feinde sein. Gerade, weil wir richtig aufklären, weil wir sagen, wo der wahre Hoffnung entsteht. Die Kräfte, mit denen wir uns da anlegen, die versuchen, jeden Unmut, der entsteht, präventiv in den Griff zu kriegen. Das sind dieselben, die hier das Sagen haben und die den Leuten mittels ihrer Medien, seien es die etablierten Medien, seien es die weniger etablierten Netzmedien, die ja zum guten Teil aus demselben Stall kommen, die den Leuten gezielt einreden, jede Form von Friedensarbeit muss Anti-US-Arbeit sein. Diese Leute verfolgen eigennützige Ziele und sie sorgen letztlich dafür, dass möglicherweise entstehende Bewegungen direkt wieder dem Kapital zugeführt werden. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, in der wir stehen. Ja, wie kommen wir dahin, dieses Aber verwirklichen zu können? Da habe ich natürlich auch keine einfache Antwort. Ich möchte nur darauf verweisen, was es trotz unserer Schwäche immer wieder an Aktionen gibt, die in diese Richtung wirken. Das ist meines Erachtens nicht zuletzt die B- und Verhinderung der Nachwuchsgewinnungsarbeit der Bundeswehr. Das ist meines Erachtens originär antimilitaristisches Aufgabenfeld, die Bundeswehr dort abzufangen, wo sie junge Menschen für den Kriegs-, für den Raubdienst gewinnen will, nämlich in den Schulen und Berufsschulen. Das geht, glaube ich, nur mit sehr langfristig angelegter Agitation. Das ist, weil die Schüler kritisch sind, durchaus möglich. Zu den Schwierigkeiten wurde ja schon viel gesagt. Da habe ich jetzt auch kein einfaches Rezept. Aber ich glaube tatsächlich, zumal die Bundeswehr dort Riesenprobleme hat, dass man dort auch ganz praktisch trotz unserer Schwäche ein bisschen was erreichen kann. Denn beispielsweise, das ist jetzt nur mal ein Gedanke, der überhaupt nicht kommen muss, aber der auch nicht völlig abwegig ist, diskutiert wird das. Falls die Bourgeoisie gezwungen sein sollte, in Ermangelung von Kanonenfutter, von Menschenmaterial, die Wehrpflicht wieder einzuführen, ändern sich auch die politischen Bedingungen für antimilitaristische Arbeit. Die ist unter einem Söldnerheer, unter einer Armee von Landsknechten und Gedungenen einfach sehr viel schwieriger als unter einem Querschnitt zumindest der unteren Klassen und Schichten der Bevölkerung, die als Rekruten in die Armee gespült würden. Ich kann jetzt ja leider überhaupt nicht mehr darauf eingehen, obwohl es auch ein bisschen was damit zu tun hat, Nazi-Skandal bei der Bundeswehr. Solche Zellenbildungen von elitären, reaktionären Offiziersklüngeln, von Verschwörern, die sich eigentlich den Hochverrat gegen den Parlamentarismus zum Ziel gesetzt haben, gedeihen natürlich auch besser, wenn die Armee ein Staat im Staate ist und wenn da kein anderer mehr reinkommt, der nicht sowieso schon zur Bourgeoisie gehört oder für die Offizierslaufbahn geboren wurde oder irgendwas dergleichen. Also nur trotz unserer Schwäche, wir haben kleine Möglichkeiten, ein bisschen Druck auszuüben. Ganz konkret, die Bundeswehr hat riesen Nachwuchsprobleme. Es gelingt einfach nicht, Leute dafür zu begeistern, sich für Geld abknallen zu lassen. Das kann sich sehr schnell ändern. Das wird auch durch den Arbeitsmarkt täglich beeinflusst. Noch aber gibt es diese Möglichkeit und ich glaube, da kann man auch was machen. Das ist ein Beispiel von vielen. Das ist dasjenige, was mir einfällt, wo vielleicht am meisten geht zurzeit und wo man die Bundeswehr auch im Markt treffen kann. Ansonsten gibt es in diesem Land nach wie vor einen bunten Strauß von Menschen, die mit der Armee ein Problem haben, die zu unterschiedlichsten Aktionsformen greifen. Das ist von Sachbeschädigung über Sabotage alles Mögliche. Zielführend ist sicherlich nicht alles davon. Wo es aber damit gelingt, Bewusstsein zu schaffen und Menschen aufzurütteln, sind diese Aktionsformen, glaube ich, in Ordnung. Da sollte man nicht zu dogmatisch und zu starr rangehen. Da würde ich für ein bisschen Flexibilität plädieren. Ansonsten glaube ich auch, dass es für uns im schmaler werdenden, aber immer noch vorhandenen bürgerlich-demokratischen Milieu in diesem Land, also vor allem unter demokratischen Kleinbürgern, Möglichkeiten gibt, Bündnispartner zu gewinnen, auch für mehr als nur pazifistische Arbeit, sondern schon für antimilitaristische Arbeit. Das ist, glaube ich, möglich. Erstens, weil es immer noch genug Menschen gibt, die in ihrer Jugend mal anderes erfahren haben als den Einheitsbrei von heute, bei denen vielleicht da noch was zu wecken ist. Andererseits eben, weil kritische junge Leute nachkommen, die ja teilweise auch empfänglich sind für weitergehende Erklärungen. Das ist, glaube ich, ungefähr die Lage. Also wir sind weit davon entfernt, irgendwie etwas zu haben, was sich Bewegung nennt. Antimilitaristische Bewegung schon gar nicht, das ist völlig klar. Eine nur Friedensbewegung, wie sie von mir vorhin skizziert wurde, also kleinbürgerlich-pazifistischen Zuschnitts, gibt es auch nicht mehr. Was es noch gibt, sind einige organisatorische Rümpfe und Reste aus besseren Zeiten, die teilweise gute Politik machen, teilweise weniger gute Politik machen. Das kommt sehr darauf an. Ich muss jetzt mal Punkt für Punkt durchgehen. Nur mal als Stichwort, wer meines Erachtens sehr, sehr gute Aktionen macht, das sind Friedensbündnisse wie die Antimilitaristen aus Trier, die regelmäßig tätig werden. Dann gibt es vor vielen deutschen Rüstungskonzernen Bürgerinitiativen oder kleinere Bündnisse, die sich dort Blockaden und Aufklärungsarbeit zum Ziel stellen. All das ist richtig und sinnvoll. Es gibt allerdings auch aus diesem von mir vorhin erwähnten organisatorisch zugrunde gegangenen, aber personell noch vorhandenen Klüngel um diese Montagsmahnwachen durchaus noch aktivistische Teile. Dort wird immer mobilisiert zum US-Stützpunkt Büchel, also deutsche US-Atombomben auf deutschem Boden. Das ist dann der Hauptkritikpunkt, dass das Ding amerikanischer Kontrolle entzogen werden soll. Das ist, glaube ich, keine Friedensforderung, muss ich ganz eindeutig sagen. Ich will damit jetzt nicht pauschal sagen, dass man dort nicht agitieren soll. Das kann ich nicht beurteilen. Meines Wissens nehmen da trotz allem immer noch ein paar tausend Menschen teil, auch wenn es weniger wird. Aber dieser Slogan ist letztlich PR und Politikberatung für die deutsche herrschende Klasse. Denn denen wird anempfohlen, einen Kurswechsel schneller zu vollziehen, den ihr Teile von ihnen sowieso schon längst planen. Und die werden dann genau auf diese Pseudo-Friedensbewegung zurückgreifen, damit ihnen ideologische Schützenhilfe bei diesem Vorhaben geben wird. Dafür muss sie sich aufbauen. Muss natürlich eine gewisse Größe haben. Wenn sie die nicht hat, kann sie das auch nicht tun. Also keine geopolitischen Spielereien, keine Politikberatung für die herrschende Klasse, sondern das Praktische, was vor der Hand und vor der Tür liegt. Deutsche Rüstungsindustrie, Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr, Ausbau der Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland in Vorbereitung eines großen Krieges. Dort, wo Deutschland als aggressive Spitze auftritt, wie zum Beispiel bei der Stationierung von NATO-Truppen in Osteuropa. Überall dort, glaube ich, kann und muss man tätig werden. Überall da, wo es letztlich darum geht, Vorschläge zu machen, wie denn das deutsche Militär effektiver Krieg führen kann und sich nicht mehr für US-Interessen oder irgendwas dergleichen verheizen lassen soll, müssen die Alarmglocken klingeln und muss uns klar sein, dass dort Rattenfänger unterwegs sind, die versuchen, gutgläubige Leute auf die Landspur zu schicken. Und dann müssen wir gucken, ob wir da trotzdem reingehen müssen und trotzdem noch gucken müssen, Leute rauszuziehen. Aber diese Analyse, glaube ich, muss für uns klar sein. So sieht die Lage aus. Ja, meine Zeit ist um. Ich hätte noch vieles zu sagen. Falls euch irgendwas interessiert, wir diskutieren. Und dann sehe ich zu, dass ich es beantworte. Dankeschön.